What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm Up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast rund um Sports Club rund um die Frage, wie schaffen wir mehr Gesundheit, Motivation und Balance im Arbeitsleben? Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Bei mir im Podcast geht's alle zwei Wochen um das große Ganze. Wohlbefinden im Job, betrachtet durch die 8 Pillars of Wellbeing. Diesmal widmen wir uns einer Säule, die alles zusammenhält. Psychologische Sicherheit, Psychological Safety. Wie entsteht ein Klima, in dem Menschen sich trauen, echt zu sein, mit ihren Stärken, Zweifeln und Fehlern? Darüber spreche ich heute mit Tina Steck, die viele Jahre bei Unilever das Thema Employee Wellbeing global verantwortet hat. Tina hat über 20 Jahre Erfahrung im internationalen HR-Management und Programme entwickelt, die zeigen, Leistung entsteht nicht durch Druck, sondern durch Vertrauen. Bei Unilever hat sie Teams weltweit begleitet, Purpose-Workshops eingeführt und Führung in Krisenzeiten neu gedacht, von der Ukraine bis zur Türkei. Herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du heute bei mir in Berlin bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und du weißt ja vielleicht, dass ich gerne einsteige mit der Frage nach dem persönlichen Wohlbefinden. Und was hast du heute schon für dein Wohlbefinden getan?
Ich habe ja das große Glück, dass ich, obwohl es November ist, heute ganz sonnige Tage in Berlin erwischt habe. Und was ich heute schon getan habe, sind eigentlich zwei Sachen für mein Wohlbefinden. Das eine, ich habe mir ein Fahrrad gemietet und bin hier, ich glaube, 15 Kilometer durch Berlin geradelt, nach Charlottenburg und zurück. Und das ist toll. Blauer Himmel, strahlende Sonne im November. Hat total gut getan. Bisschen Sightseeing. Das kann man in Berlin immer so schön. Und dann habe ich mich mit einer alten Freundin getroffen. Und das ist für mich auch eine Investition in Wohlbefinden. Beziehungen knüpfen, Beziehungen pflegen. Und das war einfach ganz schön heute.
Oh, wie schön. Bei mir war es fast ein bisschen ähnlich. Ich bin auch mit dem Fahrrad hierher gekommen und ich spreche immer wieder gerne darüber, wie wichtig mir Musik ist. Und ich hatte Musik auf den Ohren, wo ich heute Abend auch auf ein Konzert gehen werde. So ein ganz kleines Wohnzimmerkonzert mit Sebastian Tellier. Und ich freue mich so wahnsinnig. Ich weiß auch noch gar nicht, in welche Kategorie ich das Thema Musik, in welche Wohlbefindenspiller das ist. Aber ich merke, wie sehr mich das trägt. Und ja, das habe ich heute gemacht und heute Abend dann nochmal in die volle Breitseite.
Sehr schön. Für mich fällt das irgendwie unter emotionales Wohlbefinden, also ja. Weil es auch viel mit Fühlen, Hören und Fühlen und es Musik ja auch viele Emotionen auslöst. So in meinem Kopf würde ich das da verordnen.
Ja, danke. Das klingt gut.
Workout.
Wir sprechen ja heute über psychologische Sicherheit und ich möchte gerne damit anfangen, dass dieser Begriff, der sich irgendwie so nach Lehrbuch anhört, dass du einfach mal beschreibst, wie du ihn erklären möchtest für jemand, der noch nie davon gehört hat oder eine Führungskraft, die dem Thema vielleicht ein bisschen ferner ist, jemand im Vertrieb oder in der Produktion. Wie beschreibst du den Begriff psychologische Sicherheit?
Psychologische Sicherheit, der Begriff, den finde ich auch ein bisschen sperrig. Im Englischen ist es Psychological Safety, sehr ähnlich, aber im Deutschen klingt es noch ein bisschen schwieriger und schwer anzufassen. Ich orientiere mich da immer an der Definition von Professor Amy Edmondson. Das ist so global der Guru oder die Guru von Psychological Safety, der viele Jahrzehnte schon oder auf dem Thema geforscht hat. Und die definiert psychologische Sicherheit als den Mut eigentlich, den zwischenmenschliche Risiken einzugehen in einem Team. Also mich zu trauen, Fragen zu stellen, wenn ich etwas nicht verstehe oder auch um Hilfe zu bitten, ohne Angst zu haben, dass ich ja sofort als inkompetent angesehen werde. Ich mich trauen kann, auch eine andere Sichtweise einzubringen, mal einen Impuls zu geben, eine verrückte Idee in ein Teammeeting einzubringen, ohne dass jemand denkt, oh Mann, ey, die macht sich doch hier total lächerlich, wie sie sich einbringt. Und auch Bedenken zu äußern, Fehler zuzugeben. Ganz, ganz großes Thema. So hat Amy Edmondson eigentlich angefangen, auf diesem Thema zu forschen, nämlich in Bezug auf Umgang mit Fehlern. Wenn ich mich traue, Fehler zuzugeben und das im Team teile, also nicht hinter verschlossenen Türen 1:1, sondern wirklich im Team, dem Team damit eine Möglichkeit zu geben, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, voneinander zu lernen, vielleicht auch Prozesse zu verbessern. Das sind alles Beispiele für Verhalten, die von hoher psychologischer Sicherheit deuten. Also es geht darum, ein Prinzip als Gefühl in meinem Umfeld, im Team, wie sicher fühle ich mich, mich zu zeigen, mich einzubringen, ohne dass ich Angst habe, mein Verhalten wird irgendwie abgestraft oder ich mache mich lächerlich.
Und wie du es gerade beschreibst, ist es ja eigentlich ein Zustand, den wir alle und ständig haben wollen.
Ja? Richtig, richtig.
Was war für dich so der Moment, vielleicht gibt es auch einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, das ist kein Soft Skill, sondern tatsächlich überlebenswichtig für Teams?
Da gibt es eigentlich eine große Studie, die auch in dem ganzen HR-Umfeld total Furore gemacht hat. Das ist die Ergebnisse der Studie Aristoteles von Google. Mhm. Google hat ja 2 Jahre lang auf dem Thema, was zeichnet eigentlich High-Performing Teams aus, geforscht. Die hatten so die Idee, wenn wir einmal den Schlüssel finden, wie wir Teams idealerweise zusammensetzen, dann können wir sozusagen die Teams so stricken, dass es immer die besten Teams werden. Und haben dann aber festgestellt, so einfach ist es leider nicht. Und haben festgestellt, es gibt eigentlich 5 Faktoren, die High-Performing-Teams ausmachen. Und einer davon ist psychologische Sicherheit. Und das ist nicht nur ein Faktor von den 5, sondern das ist auch wie so ein Superfaktor, weil sie auch herausgefunden haben, wenn psychologische Sicherheit nicht gegeben ist, spielen die anderen Faktoren keine Rolle mehr, weil damit ist schon sozusagen die Voraussetzung, dass Teams wirklich zu High-Performing-Teams werden, nicht mehr gegeben. Wenn psychologische Sicherheit da ist, dann spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie klare Strukturen, klare Verantwortung, Verlässlichkeit, auch sowas wie Purpose und Sinnhaftigkeit. Aber psychologische Sicherheit war wirklich der eine Superpower, der Superfactor, der High-Performing-Teams von Low-Performing-Teams unterschieden hat. Und das war, diese Studie habe ich gelesen und fand das wirklich auch total faszinierend. Und das hat eigentlich auch so den Ausschluss gegeben, dass wir uns mit diesem Thema stärker beschäftigt haben bei Unilever. Erst haben wir uns damit so ein bisschen beschäftigt aus dem Rahmen, aus dem Thema Wellbeing heraus, aber stärker auch eben im Zusammenhang mit Leadership und High-Performing-Teams. Und ich finde, es ist ein wirklich total spannendes Thema und auch ein persönlich wichtiges Thema, weil es ist auch für jeden Menschen persönlich, macht es einen Riesenunterschied. Und das war eben auch meine eigene Erfahrung. Ich habe in Teams gearbeitet, wo ich mich ganz sicher gefühlt habe, wo ich viel Vertrauen entgegengebracht bekommen habe. Da wurde mir viel zugetraut, da bin ich gewachsen und konnte mich entwickeln. Und ich habe in anderen Teams gearbeitet, wo das nicht so der Fall war. Und diesen Unterschied zu spüren, was es für einen Unterschied macht, mit welchem Gefühl man in Meetings geht, mit welchem Gefühl man zur Arbeit geht, aber auch, was man bereit ist zu leisten und zu investieren. Und dann zu merken, das ist nicht nur ein weicher Faktor, der einen persönlichen Unterschied macht, sondern auch ein echter Business-Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, weil es tatsächlich diesen großen Unterschied für erfolgreiche Teams macht. Und Teams werden in der heutigen Welt einfach immer wichtiger. Das war für mich so ein absolutes Schlüsselerlebnis, dass es eben nicht entweder oder ist. Wir machen etwas für die Gesundheit oder für die Performance. Nee, hier ist es wirklich so, es ist ein Win-Win. Es ist gut für die Ergebnisse, es ist gut für Teams, es ist auch gut fürs eigene Empfinden und für die eigene Leistungsfähigkeit.
Du hast gerade auch beschrieben, du kennst beides. Sich sicher zu fühlen, dich nicht sicher zu fühlen. Kannst du uns für beides ein Beispiel geben? Wie fühlt sich das an in einem Team, wo die Sicherheit nicht da ist, wo Konflikte nicht angesprochen werden können und als nächstes dann genau umgekehrt? Wie ist das entgegengesetzte Gefühl und was ist da anders?
Also Beispiele, glaube ich, kennt jeder, aber kann ich gerne auch geben. Fangen wir erstmal an mit Teams, wo keine große Sicherheit ist. Ein Beispiel, was ich immer gerne gebe, ist, dass man in einem Team-Meeting sitzt. Es wird auch abgefragt, das war auch bei Unilever oft sehr üblich, are we all aligned? Ne? Sind wir alle einer Meinung, alle nicken? Dann wird das Meeting beendet, alle gehen raus und die echten Gespräche beginnen. Und das ist für mich so ein klares Zeichen, wenn diese Gespräche nicht innerhalb des Team-Meetings stattfinden, sondern erst danach. Und dann zusammen am Coffee-Corner steht und sich austauscht und sagt, oh mein Gott, was für eine bekloppte Idee eigentlich, oder das wird nie was, ja. Aber diese Gespräche nicht tatsächlich in dem Meeting selber zu dem Thema, wo das aufgesetzt wird, geführt werden können, ist ein klares Beispiel dafür, dass es keine psychologische Sicherheit gibt. Und was uns die Forschung eben auch zeigt, ist zum Beispiel, wenn du auf dem Thema rumdenkst, Innovation, wie kommen eigentlich neue Ideen zustande? Auch hier ist psychologische Sicherheit sehr wichtig, weil wenn ich das Gefühl habe, wenn ich neue Ideen nicht einbringen kann oder wenn ich eben das Gefühl habe, es ist ein zu großes Risiko, mal out of the box zu denken, geht sehr, sehr, sehr viel Innovationskraft verloren. Also insofern ein großes Thema und andersrum. Und das ist, wie gesagt, zeigen die Studien auch. Das haben auch die Daten bei Unilever gezeigt, die wir uns angeguckt haben. Und es ist auch meine persönliche Erfahrung. Wenn ich mich sicher fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, so wie ich bin, das ist natürlich keine Frage von ungefiltert immer alles raushauen. Das heißt auch nicht, dass jede meiner Ideen immer positiv aufgenommen wird, aber das Gefühl, gehört zu werden und mit meiner Art einen Beitrag leisten zu können, macht einen Riesenunterschied.
Dennoch finde ich, manchmal ist das Wort auch noch so ein Schlagwort, ein Buzzword. Wenn im Thema was nicht in Ordnung ist, wird ganz häufig darüber gesprochen. Es liegt daran, dass es keine psychologische Sicherheit gibt. Und ich spüre um mich herum, dass teilweise die Belegschaft und auch die Führungskräfte noch ein bisschen mehr nach einem Anker suchen würden, um zu verstehen, ist es wirklich ein Thema von psychologischer Sicherheit oder ist es vielleicht was anderes? Deswegen nochmal so die Frage an dich. Kannst du konkrete Verhaltensbeispiele auch beschreiben, wo ein Team sich in einem sicheren Umfeld bewegen kann und andersrum und so ein bisschen aus der Perspektive, wie kann ich verstehen, wenn ich selber in so einem Gefühl, es ist nicht sicher, mich bewege, um mich nochmal vergewissern zu können, ist es das tatsächlich, wie gehe ich weiter vor oder wie kann ich auch, wenn ich als Führungskraft angefangen habe, so kleine Samen zu sehen zum Thema Sicherheit, für mich verifizieren, bin ich da auf dem richtigen Weg unterwegs?
Finde ich eine super spannende Frage. Würde ich auch gerne wissen, wie ihr das eigentlich bei Sports Club auch macht. Für mich ist entscheidend, das eine ist, ein Stück weit messbar zu machen, wo ist eigentlich psychologische Sicherheit. Mhm. Es gibt diesen schönen Ausdruck, measure what you treasure. Mhm. Also wirklich zu sagen, wenn das ein Thema ist, was einer Firma wichtig ist, einem Unternehmen wichtig ist, zu definieren, wie messe ich das denn eigentlich, eine Art und Weise zu haben, es auch messbar zu machen, um dann auch zu sehen, macht man einen Fortschritt. Das kann auf einer Organisationsebene sein, das kann aber auch auf einer Teamebene sein. Das war zum Beispiel etwas, was wir bei Unilever gemacht haben. Wir haben ein Tool entwickelt, in dem es Teams möglich war, die psychologische Sicherheit im Team messbar zu machen. Mhm. Und das finde ich total hilfreich. Also ne, jeder hat für sich das ausgefüllt, hatte seine eigene Einschätzung. Dann wurde das aggregiert auf dem Teamlevel, natürlich alles anonym und unter Wahrung der privaten Daten. Und dann konnte aber dieses Ergebnis, das Teamergebnis, konnte dann als Vorlage dienen für einen Workshop oder für ein Gespräch, dass man sagte, wo sind wir denn eigentlich stark, in welchen Bereichen und wo sind wir nicht so stark? Und jetzt, um da ein Beispiel ganz konkrete zu geben, zum Beispiel ein großes Thema ist immer, gibt es in Teams, werden Diskussionen geführt, ja oder nein? Mhm. Also auch kontroverse Diskussionen. Mhm. Ja? Oder gibt es hier eine Kultur, wo es eben wichtig ist, immer zuzustimmen? Psychologische Sicherheit bedeutet nicht, dass alles wahnsinnig harmonisch ist die ganze Zeit. Oft sogar im Gegenteil. Mhm. Es schafft den Raum und es schafft die Zuversicht, dass man auch kontroverse Themen aussprechen und diskutieren kann. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, wenn es also niemals Konflikte gibt, wenn niemals verschiedene Meinungen zu Themen geäußert werden, ist es zumindest ein Hinweis, um nochmal genauer hinzuhorchen, ist das ein Thema, weil tatsächlich alle einer Meinung sind? Das kann es ja auch geben und das ist ja auch wunderbar. Oder müssen wir Räume aufmachen? Und gerade wenn es um komplexe Themen gibt, um komplexe Projekte, ist es schon verwunderlich, wenn da nicht unterschiedliche Meinungen im Raum tatsächlich herrschen. Und wenn eine Führungskraft da ein bisschen nachfüllen will, ist wirklich einfach Fragen stellen. Und zwar Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen anders sind als sonst. Nicht nur fragen, sind wir alle einer Meinung? Ist das jetzt okay, abgehakt? Sondern auch zu fragen, was übersehen wir? Gibt es etwas, was wir übersehen? Hat jemand eine andere Meinung? Hat jemand noch große Bedenken oder kleine Bedenken, die er einbringen wollt? Aber wirklich und wirklich ganz gut nachhören, explizit Fragen stellen, um andere Sichtweisen herauszulocken und nicht nur, um so einen Confirmation Bias sozusagen einzubringen, immer seine eigene Sichtweise zu bestätigen. Und das Entscheidende ist dann, wenn andere Sichtweisen kommen, dann auch wirklich zuzuhören und sie verstehen zu wollen und sie nicht wegzuwischen. Mhm. Weil das ist der Tod von psychologischer Sicherheit, ist, wenn dann mal andere Perspektiven kommen, wenn Fragen kommen, dann diese abzukanzeln und nicht zuzuhören, dann sinkt einfach das Vertrauen, dass ich solche anderen Sichtweisen nochmal einbringen kann.
Ich finde total spannend, über das Thema Daten zu sprechen, wie du es gerade beschrieben hast. Kannst du vielleicht ein bisschen konkreter auch sagen, wie ihr es gemessen habt? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für ganz viele ganz spannend zu überlegen, dass es nicht nur meine eigene Einschätzung oder die Einschätzung der Führungskräfte oder der Personalabteilung oder der Geschäftsführung ist, sondern dass es tatsächlich aus der Stimme oder aus der Belegschaft heraus gemessen werden kann, wie ist die psychologische Sicherheit?
Ja, bei Unilever haben wir das eben auf verschiedenen Ebenen gemessen, auch auf einer Organisationsebene. Und es war Teil unseres jährlichen Employee Engagement Surveys, das wir gemacht haben. Da haben wir eine Frage aufgenommen zur psychologischen Sicherheit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gab es immer einen großen Rangel um, wie viele Fragen davon gestellt werden. Und es gibt ja von Amy Edmondson gibt es ein Tool, das nennt sich Fearless Organization Scan, der auch frei verfügbar ist, den man auch nutzen kann, um psychologische Sicherheit zu messen. Aber, und das ist natürlich das Ideal, das ist ein validiertes Tool und sicherlich the best of the best. Und davon haben wir eine Frage genommen, und zwar ganz konkret, auf Englisch war das, I feel safe to speak up without fear of negative consequences. Also wirklich, ich traue mich, Dinge anzusprechen, ohne dass ich negative Konsequenzen zu befürchten habe. Das war das eine Item, was wir genommen haben. Und das haben wir dann eben nicht nur in unserem jährlichen Engagement Survey gefragt, sondern auch in den Pulse Surveys, die wir alle 3 Monate an Teile der Organisation gefragt haben. Das war das Organisationsniveau und das kann man dann runterbrechen auf die unterschiedlichen Bereiche. Und dann haben wir eben das auch auf der Teamebene ermöglicht und diese Daten dann uns auch durchaus aggregiert angeguckt. Also wir haben psychologische Sicherheit im Rahmen eines Tools, das wir Team Energy Assessment genannt haben, erfasst, unter anderem, wo wir eben ein Stück weit im Team geguckt haben, was gibt euch Energie, was zieht euch Energie, aber eben auch, wie ist die Zusammenarbeit und wie ist die psychologische Sicherheit. Und das haben wir in Unilever an über 20.000 Mitarbeiter ausgerollt. Und das waren natürlich auch sehr wertvolle Daten, die aus intakten Teams kamen und die wir dann in Ergänzung zu den Organisationsdaten genommen haben.
Spannend.
Was macht ihr denn bei, das interessiert mich auch so, was macht ihr denn bei Urban Sports Club, um das zu messen? Ihr investiert ja auch in psychologische Sicherheit, oder?
Ja, wir messen nicht. Also vielleicht ein bisschen indirekt, auch im Engagement Survey, aber nicht so als Standalone KPI. Ich glaube, bei uns ist es so auf unterschiedlichen Ebenen verankert, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt in der Führungskräfteentwicklung, dass wir da immer wieder drüber sprechen und es zum Thema gemacht wird. Und dann in der, ich glaube, so das Zweite, was sehr in der Organisation embedded ist, ist, dass es ein Skill der Businesspartner und der L&D-Organisation ist, die das mit in die Gespräche, in die Teamentwicklung mit reinnehmen und tatsächlich dann in Teamsituationen dafür sorgen wollen, mit den Interventionen sich mehr in Richtung psychologische Sicherheit zu bewegen. Du hast die Führungskräfte gerade angesprochen und ich glaube, wir kennen beide den Typ Führungskraft, die leider immer noch glauben, Sicherheit und Leistung sind so zwei unterschiedliche Seiten eines Strahls. Wie gehst du mit dem Mythos um?
Also das kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich versuche mit tatsächlich auch mit Zahlen und Daten und Fakten zu argumentieren und vor allem hier ganz klar herauszustellen, was wir auch schon am Anfang gesagt haben, dass es eben nicht ein Entweder-Oder ist in diesem Fall, sondern dass psychologische Sicherheit und da also gibt es zahlreiche Studien dazu, die zeigen, dass das der Faktor ist, der Höchstleistung eigentlich oder Höchstleistung ermöglicht und das auch im Teamebene. Und zum Beispiel konnten wir das bei Unilever zeigen und das finde ich wirklich, das ist sehr, sehr besonders. Da haben wir nämlich die Daten, die wir zur psychologischen Sicherheit hatten, übereinander gelegt mit anderen HR-Daten, zum Beispiel zur Performance-Leistungsbeurteilung, Performance-Bewertung, zum Beispiel auch zu unseren Attrition- oder Retention-Daten und konnten dort sehr deutlich zeigen, dass Leute, die sich psychologisch sicher fühlten, mit größerer Wahrscheinlichkeit ein sehr gutes Performance-Rating bekommen haben, eine sehr gute Leistungsbeurteilung bekommen haben und die Leute, die sich sehr sicher gefühlt haben, auch mit größerer signifikant größerer Wahrscheinlichkeit im Unternehmen bleiben wollen, insbesondere auch, was unsere Regretted Losses, also die Leute, die wir wirklich im Unternehmen halten wollten, betrifft. Das sind alles Daten, die wir mit eigenen Unilever-Daten zeigen konnten. Und das sind Argumente, die ich dann immer mitgebracht habe in das Gespräch. Und man muss sagen, da hatten wir aber auch bei Unilever, als wir angefangen haben, das Thema global zu treiben als ein Change-Programm, das war wirklich, haben wir tatsächlich uns vorgenommen, wirklich wie eine Art Change. 2 Jahre lang war so der Horizont, um das Thema auf die Agenda zu bringen, hatten wir großen Support vom Senior Leadership Team. Die hatten nämlich Amy Edmondson gehört bei einer Leadership-Konferenz.
Wie schön.
Und das hat dazu geführt, dass unser ganzes Board, das Unilever Board, sehr von diesem Thema begeistert war. Und Amy Edmondson hat
großartig.
Super. Besser hätte man es nicht machen können. Das war nicht meins. Also kann ich mir nicht auf meine Fahnen schreiben. Aber
dennoch großartig.
Und zwar, und das finde ich auch wirklich entscheidend, was Amy Edmondson geschafft hat in diesem Top 200 Leadership Meeting ist, psychologische Sicherheit als Performance Enabler zu positionieren. Und das war wirklich für mich, glaube ich, das war so ein Unlock, um das auch bei Unilever zu platzieren. Und das hat dazu geführt, dass das Unilever Executive Board psychologische Sicherheit als eins ihrer OKRs, Objective and Key Results, im nächsten Jahr global als Ziel gesetzt hat. Als Ziel nicht von HR, das kam dann im zweiten Jahr, sondern tatsächlich von den Business-Leadern. Und damit war das Thema gesetzt und wir konnten das Thema auch als tatsächlich als Change-Programm wirklich effektiv treiben. Und es hatte wirklich eine große Relevanz und Präsenz.
Ja. Jetzt stellst du fest, in einem Team herrscht Angst. Es traut sich keiner oder keine, was zu sagen, Konflikte offen anzusprechen. Wie reagierst du?
Tja, das ist auch nicht immer, ist nicht immer einfach. Ich würde ja sagen, zum Beispiel erstmal, das Wichtige ist erstmal herauszufinden, warum ist das denn eigentlich so? Ich habe mit ganz, ganz, ganz vielen ganz tollen Führungskräften zusammengearbeitet und trotzdem gab es diese Fälle natürlich, die gibt es immer. Und aus meiner Sicht ist dann die Frage, woran liegt es denn eigentlich? Gibt es hier ein Unwissen, eine Unwissenheit? Gibt es hier Ängste auf Seiten der Führungskraft? Manchmal liegt es auch nicht unbedingt nur an der Führungskraft, sondern auch, wie Teamkolleginnen untereinander kommunizieren. Auch das gibt es ja, dass es da welche gibt, die einen sehr großen, auch negativen Einfluss haben. Aus meiner Sicht muss das dann mit sehr viel Vorsicht und Fingerspitzengefühl passieren, weil das sind echte Ängste, die darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber versuchen, erste kleine Schritte zu machen, zum Beispiel anfangen natürlich mit Feedback und auch auf eine anonyme Erhebung irgendwie zu machen, wie, wo sind denn eigentlich die Themen? Wo haben die Teammitgliederinnen Bauchschmerzen oder nicht? Was trauen sie sich nicht? Was sind die Hypothesen in den Köpfen? Um dann anzufangen, daran zu arbeiten. Kann das zum Beispiel, kann man neue Rituale im Team etablieren, um auch ein Stück weit von der beruflichen Ebene zum Beispiel auf eine private zu kommen, wenn das angezeigt ist oder nicht? Gibt es da Möglichkeiten, dass man Räume schafft, um sich zu verbinden? Kann man solche Rollen, neue Rollen einführen wie Devil's Advocate, also des Teufels Anwalt, dass man irgendwie auch mal bisschen künstlich in eine andere Haltung rutscht, um dann andere Diskussionen erstmal erfahren zu können und kontinuierlich natürlich Feedback. Hat sich das jetzt gut angefühlt? Schaffen wir das? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wo sind noch weitere Stellschrauben, an denen wir drehen müssen? Aber das ist nicht so einfach. Das muss man wirklich sagen, weil es immer darum geht, stückchenweise Vertrauen aufzubauen. Das Vertrauen kann auch ganz schnell wieder flöten gehen. Also psychologische Sicherheit aufzubauen ist ein längerer Prozess. Sie abzubauen geht ganz rasend schnell. Also da brauchst du oft nur ein Verhalten, ein Abkanzeln und dann ist das erstmal wieder im Keller. Also man braucht ein bisschen Langmut und Geduld, aber aus meiner Sicht ist es total lohnenswert.
Ist ja auch so, dass psychologische Sicherheit und mentale Gesundheit ganz eng zusammenhängen. Warum ist das so und wie wirkt sich ein unsicheres Umfeld auf Stress, Resilienz und vielleicht auch Burnout-Quoten aus?
Also da gibt es aus meiner Sicht einen großen Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und mentaler Gesundheit. Erstens ist es so, wenn ich mich unsicher fühle, bin ich viel mehr im Stress. Also die Stresszahlen, die wir haben, je nachdem, welche Studie, die du dir anguckst, sind ja sowieso so hoch wie noch nie. 40-60% aller Mitarbeitenden sagen, ich fühle mich fast immer oder immer auf der Arbeit gestresst. Also ein riesiger Faktor. Mhm. Und dieser Stress wird durch mangelnde psychologische Sicherheit viel schwerer bedingt. Wenn ich nicht in der Lage bin, Fragen zu stellen, wenn ich was nicht verstehe, wenn ich mich nicht traue, um Unterstützung zu bitten, wenn ich überfordert bin. Alles Faktoren, die den Stress absolut erhöhen. Grenzen ziehen, ne? Was wir wissen, ist sehr wichtig, um sozusagen unser allgemeines Wellbeing, unsere mentale Gesundheit gut zu managen. Ist wirklich schwer, wenn ich mich unsicher fühle und wenn ich das Gefühl habe, das wird mir negativ ausgelegt. Mhm. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass Stress sich unglaublich erhöht und dass auch die Gefahr des Burnouts, vor allem dieses mangelnde Grenzen ziehen können, mhm. aber auch nicht um Hilfe bitten können, nicht um Unterstützung bitten können, keine Fragen stellen können. Wie habt ihr das denn gemacht? Das sind Faktoren, die sich immens auf eine höhere psychische Belastung und damit auch auf dem Spektrum der psychologischen Gesundheit, mentalen Gesundheit immer stärker Richtung krankmachende Elemente, und das ist natürlich beim Burnout, das wissen wir inzwischen, ist Stress der Nummer-1-Faktor, und Stress auch in der Arbeitswelt ist hier entscheidend.
In euren Kampagnen habt ihr Mitarbeitende offen ermutigt, über psychische Belastung zu sprechen. Mhm. Warum war Storytelling hier so ein starkes Werkzeug?
Weil unsere Erfahrung ist, also was wir gemacht haben, ist, wir haben große Kampagnen gemacht zum Thema Mental Health, einmal im Jahr am World Mental Health Day am 10. Oktober. Und da haben wir seit Jahren, seit 5, 6 Jahren nur auf Storytelling zurückgegriffen, um hier eine persönliche Komponente mit reinzubringen. Mhm. Das hat angefangen mit Führungskräften, die selber angefangen haben zu erzählen, warum ist das Thema psychische Gesundheit für sie ein persönlich relevantes Thema, ob sie eigene Erfahrungen hatten, aber eben auch vielleicht im näheren Umkreis Erfahrungen hatten. Und haben wir aber hinterher global auch, und das waren ganz bewegende Schicksale, wirklich von Mitarbeitenden von Südafrika bis Indien, in die USA, haben wir Beispiele gefunden, wo Menschen von ihren eigenen Erfahrungen gezählt haben. Und zwar das ganze Spektrum in Corona. Wie bin ich mit der Einsamkeit umgegangen? Wie bin ich mit Ängsten zwischen Gesundheit und Krankheit umgegangen? Um wirklich hier zu zeigen, dass diese Themen uns bewegen als Menschen, ist ganz, ganz normal. Mhm. Und bei psychischer Gesundheit ist ja das Thema Stigma. Mhm. Ein riesengroßes Stigmatisierung, ein riesengroßes Thema. Dieses Gefühl, ich muss auf der Arbeit immer nur leisten und ich kann vielleicht nicht Themen anbringen, mit denen ich im Privaten gerade zu kämpfen habe. Dabei haben wir alle diese Themen, mal mehr und mal weniger. Ne? Kinder, die ausziehen oder weggehen. Eltern, wir haben alle Eltern oder Elternteile. Wie geht es denen? Krankheit, Gesundheit. Und hier war Storytelling für uns der Unlock, um zu zeigen, es berührt mich, das authentisch zu machen, das wirklich echte Geschichten zu erzählen und keine Fake Stories und kein Advertising. Ne? Das konnten wir auch natürlich mit Unilever, aber wirklich Geschichten zu erzählen von echten Menschen und zu zeigen, wir erzählen diese Geschichten, um euch zu ermutigen, auch darüber zu sprechen. Denn dieses Stigma, das existiert, gerade bei psychischen Erkrankungen, hält davon ab, sich Unterstützung zu holen, hält davon ab, sich auch manchmal um sich selber zu kümmern, und ist ein riesengroßes Thema. Und vor allem, wenn du dann auch noch global guckst, also es ist auch in Deutschland ein riesengroßes Thema, immer noch, nach wie vor. Aber ja, wenn du dann in andere Kulturen guckst, wie gerade auch Afrika und Indien, ist das noch ein viel größeres Thema, weil es gesellschaftlich viel weniger anerkannt ist als bei uns. Mhm. Und dann kannst du auch keine Hilfe holen. Und das war für uns wirklich, hat sehr viel, aus meiner Sicht, sehr viel möglich gemacht, darüber zu sprechen. Viel mehr möglich innerhalb einer Firma, innerhalb einer Firmenkultur, als das vielleicht in der Landeskultur möglich gewesen wäre. Mhm. Wie ist das denn bei Urban Sports Club? Ich weiß, das ist ein großes Thema für euch. Das sind auch Themen, die ihr aus euren Analysen und Studien mitgenommen habt.
Da sage ich gleich auch noch was zu. Ich glaube, bei uns ist es so historisch gewachsen, rund um einen Unternehmenswert, den wir schon ganz, ganz lange in der Kultur haben, der heißt Embrace Vulnerability. Mhm. Und der fasst es, glaube ich, ganz schön zusammen, was es tatsächlich bedeutet. Und dieser Wert ist auch das, was uns so zusammenhält und gibt allen auch die Confirmation, dass es absolut in Ordnung ist, darüber zu sprechen und auch das in den Arbeitsalltag zu tragen. Wir haben darüber hinaus noch so Kleinigkeiten, dass wir in unserem Kommunikationssystem ein kleines Icon haben, dass Leute auch eintragen können, mir geht es vielleicht gerade nicht gut oder ich habe nicht so viel Energie. Das finde ich ist so, macht die Kommunikation und das Miteinander einfacher. Wir haben auch eine Plattform zum Thema mentale Gesundheit. Auch das wieder ein Werkzeug, was wir in den Gesprächen mitnehmen, um zu sagen, wir spüren da, dass da gerade eine Veränderung ist. Und manche Themen möchte ich vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht im Team kommunizieren. Das heißt, dann gibt es eine Third Party, mit der ich da tatsächlich auch drüber sprechen kann. Und damit ist das, glaube ich, wirklich so der Glue, der uns zusammenhält um Embrace Vulnerability. Und wir haben vor ein paar Jahren an unseren Werten gearbeitet. Und das Feedback aus der Belegschaft war, das ist das, was wir weiter brauchen. Und das ist dann auch gepaart ganz häufig mit dem Feedback, wie wir uns in der Krise verhalten. Mhm. Also wir kennen ja alle so persönliche Schicksalsschläge, die einfach passieren. Und die Rückmeldungen wir dann immer bekommen. Und ihr zeigt es wirklich.
Super. Toll. Finde ich auch einen Spitzenwert, muss ich sagen. Und hat auch viel mit psychologischer Sicherheit zu tun, weil es fängt immer erstmal an, sich selber zu trauen, etwas zu teilen. Und das ist ja Vulnerabilität zeigen, Verletzlichkeit auch zeigen und zu zeigen, wo man vielleicht nicht perfekt ist, nicht alle Antworten kennt. Und da wirklich, wenn das so ein zentraler Wert ist, der ermöglicht schon viel und öffnet viele Türen, glaube ich.
Du hast vorhin unseren Wellbeing-Campus schon angesprochen und wir haben diese europäische Studie durchgeführt und haben zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz geforscht. Und leider haben uns viele Befragte angegeben, dass sie sich nicht trauen, Fehler oder mentale Belastungen offen anzusprechen. Was läuft hier systematisch falsch oder was sollen wir anders machen?
Ich glaube, dass es da entscheidend ist, mit guten Vorbildern voranzugehen. Kultur wird gemacht, also auch von oben, muss man sagen, nicht nur von oben, aber das ist schon, wenn sich Führungskräfte, Senior Leaders, in einer bestimmten Art und Weise verhalten, hat das Vorbildcharakter und führt zu Nachahmungseffekten. So wird gelernt, so lernen unsere Kinder, so lernt man aber auch im Erwachsenenalter weiterhin. Wenn man vorgelebtes Verhalten sieht, öffnet das Türen für eigenes, anderes Verhalten. Wenn eine Führungskraft vor dir steht und sagt, gute Frage. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Lass uns mal zusammen an einer Lösung dann finden, wirklich einzugestehen. Ich habe auch nicht alle Antworten parat, aber ich glaube, dass wir das zusammen trotzdem wuppen können. Macht das einen Riesenunterschied? Führungskräfte, die erzählen, wo sie Fehler gemacht haben und wie sie davon gelernt haben und was das für sie bedeutet hat. Öffnet die Türen für eigene Fehler einbringen und genauso andersrum. Wenn ich als Führungskraft da sitze, jemand stellt eine Frage oder bringt eine andere Meinung ein und ich wische das vom Tisch, ich bin total genervt und fahre die Person an, wird dieses Verhalten erstmal nicht mehr auftreten. Das heißt, wirklich hier ganz stark arbeiten, auch mit der Führung, sie zu ermutigen, glaube ich, ist essentiell, bestimmte Verhalten zu zeigen, ihnen deutlich zu machen, warum das wichtig ist. Und was die auch manchmal die unintended consequences ihres Verhaltens sind. Es ist ja nicht so, also es ist schwer, eine Führungskraft zu sein in der heutigen Zeit. Da sind viele verschiedene Anforderungen, die da mit einhergehen. Und die meisten wollen natürlich den Job gut machen. So ist ganz, ganz klar. Aber ganz deutlich aufzusagen, was bewirkt dieses Verhalten denn? Feedback ist entscheidend, um dann auch zu sagen, probier mal das oder probier ein anderes Verhalten aus. Probier mal anders Fragen zu stellen, nicht alle Antworten zu geben, sind so kleine Sachen, die ich aus meiner Sicht glaube, die wirklich einen großen Unterschied machen. Also für mich ist zu definieren, wie sieht gute Führung eigentlich aus und Führungskräfte zu unterstützen und zu trainieren, was sind hilfreiche Verhaltensweisen und was nicht und wofür ist das gut, ist für mich ein entscheidender Faktor, um hier auch systematisch was zu verändern und Verhalten auf breiter Basis zu verändern.
Die Studie hat uns auch gezeigt, dass Mitarbeitende sich mehr Wertschätzung und mehr Vertrauen wünschen. Wie kann psychologische Sicherheit helfen, dass beide Bedürfnisse wirklich erfüllt werden und jetzt nicht nur kommunikativ, sondern tatsächlich auch strukturell?
Das finde ich auch. Das finde ich eine spannende Frage. Fände ich auch ganz interessant, deine eigenen Gedanken und Erfahrungen dazu zu hören. Ich glaube, da gibt es kein One-Size-Fits-All-Rezept, was auf alle zutrifft. Ich glaube, es liegt viel daran, dass man ein Gefühl dafür hat, was ist denn bei uns im Unternehmen, was ist eigentlich möglich, welche Kultur gibt es bereits, was sind die Stärken, die wir ausbauen können. Und ein Stück weit würde ich auch sagen, auch Menschen zu ermutigen, selber das Verhalten zu zeigen, das sie sich wünschen. Das ist natürlich schwer. Mhm. In einem Umfeld, wo man angstvoll ist, ist das nicht einfach. Aber wenn es um Wertschätzung, und das ist natürlich das menschliche Bedürfnis nach Wertschätzung, ist unendlich. Ja, also die Frage ist, wie kann ich das jemals so füllen und dann zu sagen, okay, was kann ich eigentlich tun selber? Was ist in meinem Span of Control, sage ich jetzt mal, kann ich das ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, von meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten höre ich immer nur Kritik, aber ich möchte auch mal wissen, was mache ich eigentlich gut? Ja? Kann ich das selber auch teilen mit meinen Kolleginnen? Können wir sowas in Team-Meetings einführen? Also sagen, was ist heute eigentlich gut gelaufen? Also es gibt Rituale, Verhaltensweisen und da auch ein Stück weit bei sich selber anzufangen zu sagen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Aber auch, was kann ich selber dazu beitragen, dieses Verhalten zu fördern und hier im Team oder mit meinen vertrauten Menschen, wie auch immer, je nachdem, wo ich stehe, auch selber zu leben und vorzuleben, ist, glaube ich, immer gut und immer hilfreich.
Ich möchte gar nicht so viel hinzufügen, außer dass es so, das ist was, was am Leben gehalten werden muss. Mhm. Ich glaube, das ist wieder nicht eine Einmalintervention und es funktioniert, sondern ich glaube, das muss gehegt und gepflegt werden und auch immer wieder so im Gespräch gehalten werden und auch das Verständnis, was ist Wertschätzung eigentlich? Mhm. Ne? Es mag vielleicht nicht jede oder jeder in einem Townhall-Meeting offen mit Namen vor tausenden Leuten angesprochen werden, sondern für mich selber, aber auch, dass die Führungskraft versteht, was ist denn die Form von Wertschätzung, die für mich persönlich gut ist und da auch eine bestimmte Flexibilität zu haben. Vielleicht ist es wirklich nur eine kleine Dankeskarte, die unauffällig ist, weil ich gar nicht mag, dass so viel Aufmerksamkeit auf uns geht. Oder genau andersrum. Ne? Ich möchte im großen Meeting genannt werden. Und ich glaube, deswegen ist es einfach so wichtig, dass es ständig, diese Pflanze ständig genährt wird und ein Skill, der einfach permanent weiter trainiert werden sollte.
Absolut. Und das ist auch bei psychologischer Sicherheit so. Es ist eine, aus meiner Sicht, das ist auch wichtig zu wissen, wenn man dieses Thema angeht. Es geht ja nicht darum, irgendwann den Punkt zu erreichen, dass man sagt, so, jetzt ist die ganze Organisation sicher.
Das ist leider nein.
Und jetzt können wir uns hinlegen und wieder zurückgehen oder weitermachen, wie immer. Es ist etwas, in das, wie du gesagt hast, in das kontinuierlich investiert werden muss. Das sind Muskeln, die man pflegen muss, die man weiter aufbauen muss. Es geht darum, Verhalten langfristig zu ändern und ein gutes Miteinander zu finden. Mhm. Das ist das Entscheidende. Aber das braucht Pflege, das braucht Awareness, ne, dass man sich auch dessen bewusst ist, Reflexion, Feedback, um da weiter in dieser Reise drin zu bleiben.
Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive reingeben. Was in dem Kontext auch oft besprochen wird, ist Purpose. Mhm. Und ihr habt ja mit dem Discover Your Purpose Programm über 55.000 Workshops weltweit durchgeführt. Mhm. Was passiert, wenn Menschen ihren persönlichen Purpose kennen und wie verändert das nochmal die Kultur in Teams?
Mhm. Das ist ein ganz tolles und spannendes Thema, finde ich, weil auch mir das persönlich total am Herzen liegt. Und ich finde das auch wirklich großartig, diese Reise bei Unilever mit begleitet zu haben. Das hat angefangen bei uns damals mit im Rahmen von Leadership Development Trainings mit unseren Most Senior Führungskräften. Und dann haben sich schlaue Menschen gedacht, naja, wenn das für so diese Top-Führungskräfte wichtig ist, warum ist das nicht für jeden eigentlich relevant? Und dann haben wir angefangen, das auszurollen. Wir haben das übrigens nicht, wir haben nicht 55.000 Workshops durchgeführt, aber 55 über, ich glaube, es sind jetzt 57.000 Mitarbeiter weltweit trainiert.
Passt besser,
ja, die Zahl. Ja, genau. Ist auch so schon, finde ich, beeindruckend viel. Das sind eintägige Workshops. Und da geht es eben wirklich darum, Purpose wird ja auch in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt, auch Unternehmenspurpose, Teampurpose, aber wirklich herauszufinden, was ist denn das, was dazu führt, dass ich morgens gerne aus dem Bett ausstehe. Mhm. Was ist eigentlich der Beitrag, den ich leiste? Es ist nicht, was ich arbeite, sondern wie und warum eigentlich. Mhm. Und was ist der Sinn, den ich persönlich damit verfolge? Und was ich sehr spannend finde, also das haben wir wirklich auf der ganzen Welt, in allen Ländern, und Unilever hat ja einen sehr globalen Footprint durchgeführt. Und wirklich unabhängig jetzt erstmal von der Rolle, wirklich herauszufinden, was ist denn das, was Menschen vermissen würden, wenn du nicht mehr da wärst, Sandra? Was ist das, deine Essenz sozusagen, die dich auszeichnest und die du dann eben auch in deinem Leben, aber auch in deinem Job einbringen und verwirklichen kannst? Und da haben wir, um herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich, was macht das denn, wenn man den kennt, haben wir hat Unilever eine Studie mit der London School of Economics zusammen betrieben. Und zwar richtig wunderbar wissenschaftlich mit Random Control Group und so weiter, um wirklich herauszufinden, was macht das denn für einen Unterschied, diesen Purpose zu kennen. Und die Ergebnisse waren spektakulär, weil wir herausgefunden haben, dass die Leute, die an diesen Purpose-Workshops teilgenommen haben, eine deutlich höhere intrinsische Motivation, 49% höher als die, die nicht an Workshops teilgenommen haben, gespürt haben. Also wirklich eine innere Motivation, Dinge zu tun. Und sie hatten eine signifikant höhere Job-Satisfaction, also Jobzufriedenheit, 33% höher als die, die nicht an Workshops teilgenommen haben. Und nicht nur eine Job-Satisfaction, die deutlich signifikant höher war, sondern auch eine Life-Satisfaction. Also auch da wieder fließender Übergang. Sie waren irgendwie, also 25% inspired to go the extra mile in the job. Also auch hier wieder eine Verbindung aus einer Klarheit zu wissen, wofür mache ich das eigentlich und warum? Um dann diese Energie zu channeln, sowohl fürs Leben als auch für die Jobs. Das hat auch den Menschen es einfacher gemacht, mit Führungskräften zum Beispiel zu sprechen, wenn sie ein Thema mit Work-Life-Balance hatten. Mhm. Also es hat einen großen Vertrauensvorschuss gegeben, aber es hat eben auch ganz viel Energie und Motivation für den Job zu geben. Und ich finde es wirklich, auch das kann ich nicht mir auf meine Fahnen schreiben, das war jemand anders, aber das hier zusammen mit der London School of Economics so zu begleiten und wirklich auch messbar zu machen, war großartig. Abgesehen von den persönlichen Erfahrungen, die auch ich in diesen Workshops gemacht habe und die aus meiner Sicht wirklich ganz bereichernd und inspirierend sind.
Tina, jetzt kriegen wir mal so in a perfect world. Du fängst morgen in einem neuen Unternehmen an oder du baust dein eigenes Unternehmen auf. Psychologische Sicherheit ist daher nicht vorhanden. Wir starten bei null. Wo genau würdest du beginnen?
Ich glaube, ich habe das vorhin auch schon mal gesagt. Für mich ist entscheidend, erstmal klar zu kriegen, so what? Warum glaube ich, dass das ein wichtiges Thema für uns ist? Was ermöglicht psychologische Sicherheit? Mhm. Und das klar zu definieren. Das kann sein, in Anlehnung an die Unternehmensstrategie zum Beispiel. Das ist das Erste. Das Zweite, Führung im Fokus. Mhm. Sehr klar zu definieren, was ist das für Verhalten bei den Führungskräften? Und dann, wenn es irgendwie geht, eine kleine Messung möglich machen, zu etablieren, wie messe ich das eigentlich, um dann zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg. Das sind eigentlich die drei Sachen, wo ich sagen würde, das ist entscheidend und so will ich damit anfangen.
Hacks und Flops.
Eine beliebte Kategorie in unserem Podcast ist auch Hacks und Flops. Was hast du mitgebracht zum Thema Hacks und Flops, zum Thema psychologische Sicherheit?
Da habe ich was mitgebracht, was ich auch in meinen Trainings, ich habe über 1000 Vorgesetzte ungefähr zur psychologischen Sicherheit trainiert. Und da habe ich immer gesagt, you have one superpower. Und das ist aus meiner Sicht der absolut unterschätzte Superpower. Und das ist Role Modeling, Vorleben. Mhm. Also wirklich sich auch ein Herz fassen, Mut zeigen, Verhalten zu zeigen, das ungewohnt ist, das, wo man sich trauen muss, etwas zu teilen. Embrace Vulnerability, hast du gesagt, das ist für euch ein Wert, genau hier reinzugehen und zu sagen, wie zeige ich Vulnerabilität und als erstes damit anzufangen, weil das genau dieses Verhalten vorlebt und das einen entscheidenden Unterschied macht, dass andere sich trauen, diesem Beispiel zu folgen. Also wirklich Führung vorzuleben, Verhalten, ganz bestimmte Verhaltensweisen vorzuleben. Und das ist mein absoluter Hack, diesen Superpower mehr zu nutzen. Den unterschätzen aus meiner Sicht ganz viele Führungskräfte und eben ganz stark sich rückzubesinnen darauf, dass Führung beginnt immer bei dir selbst und selber diese ersten Schritte zu machen. Und der Flop ist genau das Gegenteil. Wenn du Versprechungen machst, gute alte Beispiel, meine Tür steht immer offen und dann steht da jemand und sagt, ja, aber jetzt doch jetzt nicht.
Nee, genau. Nächste Woche.
Genau, oder nächsten Monat. Das sind so Sachen, wenn du etwas versprichst und dann dein Verhalten nicht im Einklang damit steht, zerstörst du für Sicherheit. Also überleg dir gut, was du auch versprechen kannst, realistischerweise, und dann sei kongruent in dem, was du versprichst und wie du dich verhältst.
Danke. Zum Ende würde ich gerne mit dir gemeinsam nochmal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben und was wir unseren Zuhörerinnen auch so mit auf den Weg geben können. Und wir haben heute ganz viel über Superpower gesprochen und psychologische Sicherheit hast du beschrieben als die eine Superpower, die den Unterschied macht für leistungsstarke oder nicht leistungsstarke Teams. Und wenn es keine psychologische Sicherheit gibt, dann brauche ich auch mit den anderen Skills und Kompetenzen nicht anzufangen. Mhm. Und ich finde, das ist so das Wesentliche, ne? Das heißt auch, ich muss damit eigentlich anfangen, wenn ich was bezwecken möchte. Mhm. Gleichzeitig aber habe ich auch gehört, dass die psychologische Sicherheit jetzt kein Selbstzweck ist, sondern dass jedes Unternehmen gucken sollte, wo stehe ich eigentlich gerade, was wollen wir damit bezwecken und was soll hinterher konkret anders sein. Dann, finde ich auch ganz, ganz wichtig und spannend, und ich glaube, da ist auch noch ein großer Nachholbedarf, ist tatsächlich messen. Mhm. Ja, auch wenn es wehtut, eine erste Messung zu machen, wo fangen wir denn eigentlich an? Und da mag ich vielleicht noch gar nicht so gut sein mit meinen Resultaten. Und dann am Ball zu bleiben und immer wieder das Thema präsent zu machen, Trainings, Workshops, Führung zu etablieren, um dann weiter messen zu können, wie verändert sich psychologische Sicherheit. Ich finde, du hast auch noch mal ein schönes Beispiel gegeben. Es ist viel Arbeit, psychologische Sicherheit aufzubauen. Und es kann in einer Sekunde auch wieder vorbei sein. Mhm. Das ist eine große Verantwortung, die ein Unternehmen da hat. Und dann auch noch mal so die Rolle von Führung. Zu sagen, als Führungskraft sollte ich mir dessen auch bewusst sein und bei mir selber auch anfangen, welchen Einfluss ich auf das Thema psychologische Sicherheit habe, den Mut zu haben, mich selber zu kennen, mich auf ein Risiko einzulassen, mich auch kontrollieren zu können, wenn eine Meinung kommt, die vielleicht kontrovers ist, auch zu sagen, ich höre sie mir trotzdem an und habe keine impulsive Reaktion darauf. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne? Das mich selber reflektieren. Und ich gebe zu, ich habe Situationen im Auge gehabt, wo ich gemerkt habe, wie ich psychologische Sicherheit zerstört habe durch eine Reaktion in solchen Gesprächen. Und das tut weh, diese Selbsterkenntnis. Und dann haben wir noch über Purpose gesprochen. Mhm. Und das war für mich so die zweite Superpower, ne? Zu wissen, wo ist eigentlich mein Purpose und was bringt mich morgens in die Motivation und in die Kraft. Und sie dann insbesondere, auch wenn es mal unbequem und schwierig und mit Reibung ist, diesen Purpose für mich klar zu haben, um dann mit Klarheit handeln zu können.
Hast du super zusammengefasst. Da kann ich überhaupt nichts mehr ergänzen, Sandra. Vielen Dank.
Ja, dann kann ich nur noch mal sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin ganz getragen, ich bin ganz wohlig, ich bin ganz psychologisch sicher heute. Vielen Dank dafür.
Und dir vielen Dank, Sandra. War ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön.
Cool down.
Vielen Dank, dass ihr heute bei WhatsApp Wellbeing mit Tina Steck zum Thema psychologische Sicherheit in Teams zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und teilt sie mit Kolleginnen oder Freundinnen. Anregungen und Themenwünsche könnt ihr wie immer gerne an podcast@urbansportsclub.com schicken. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Bis dahin.